Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Dienstagsausgabe hier im Splitscreen Gaming Podcast. Ich bin wie fast jeden Dienstag der Michael und ich habe euch ein Review mitgebracht zu The Fast and the Furious Crossroads. Und ich sag's gleich dazu, ich bin hauptsächlich Konsolenspieler, daher habe ich die Konsolenversion angeschaut. Bei der PC-Version wird wohl einiges noch weiter im Argen liegen. Das habe ich nicht selbst ausgetestet, aber da, wo ich es weiß, werde ich es mit erwähnen, dass ihr auch wisst, woran ihr da seid. Wobei ich davon ausgehe, dass nach GameStar-Review sowieso niemand mehr auf dem PC dieses Spiel kaufen möchte. Und ja, das Spiel kommt nicht ganz so gut weg bei den Spielern, soweit man es in sozialen Netzwerken und so sehen kann. Aber ist das denn zu 100% berechtigt? Wir werden sehen. Zunächst einmal, was ist denn Fast and the Furious Crossroads? The Fast and the Furious Crossroads ist natürlich ein Spiel im Universum von The Fast and the Furious. Ihr seht auch alte Bekannte wieder, wie Vin Diesel persönlich, naja, also sein digitales Ich. Da ist mir die Schauspielerin entfallen. Die Letty auf jeden Fall, wie sie in den Filmen heißt, ist mit am Start. Ja, das ist doch schon mal was. Und da fangen die Kritiken an, die man so hört, so, ja, da ist das ganze Geld hingeflossen und sonst war nichts mehr übrig. Das ganze Geld sind übrigens im Verkauf dann 70 Euro für dieses Spiel. Und da möchte ich mal ein bisschen vorgreifen. Das ist ein bisschen zu unverschämt teuer. Ja, und was könnte man denn als Spieler erwarten, wenn man an ein The Fast and the Furious Spiel denkt? Ich persönlich habe eigentlich gedacht, das wäre doch eine geile IP, um ein Rennspiel mit so Street Racing zu machen. Sowas in der Art von so einem Need for Speed, das Leute noch mochten. Und im Prinzip war Need for Speed zu Most Wanted Zeiten ja auch so ein bisschen die Antwort auf The Fast and the Furious. So sehe ich das jedenfalls. Aber nun gibt es ja endlich ein offiziell lizenziertes Spiel und das gibt uns doch bestimmt genau das. Nein, gibt es nicht. In dem ganzen Spiel, das ich durchgespielt habe, in, ja, ungefähr 4 Stunden und 15 Minuten Spielzeit und mir ist nicht alles, sondern nur das meiste auf Anhieb geglückt. In diesen 4 Stunden und 15 Minuten Spielzeit gibt es genau 2 Rennen. Mehr Rennspiel ist da eigentlich nicht drin. Ihr könnt zwar mit Autos fahren und ihr könnt auch schnell mit Autos fahren, aber ihr habt zum Beispiel auch überhaupt kein Tacho und ihr könnt schnell mit Autos fahren, ist fast schon übertrieben. Es gibt auch Missionen, da könnt ihr eben nicht schnell mit Autos fahren. Da fahrt ihr vom Spiel gezwungen in ganz gemütlicher Schrittgeschwindigkeit dahin. Maßgeblich dazu denke ich mal, dass das Spiel in Ruhe seine Story erzählen kann oder eine gewisse Stimmung aufbauen oder naja, es zumindest versuchen. Denn genau das ist das Spiel. Es möchte eine Story erzählen. Es fügt sich auch in den... es schmerzt das zu sagen, denn schon die Fast and Furious Filme sind meiner Meinung nach nicht gerade die Helden weit ausgebreiteter Handlungsstränge. Aber ja, es fügt sich in den The Fast and the Furious Kanon ein. Es ist wohl, so wie es aussieht, Teil des Kanons. Mindestens auf so einem kleinen Seitengleis. Und ja, es möchte also eine Geschichte erzählen und ist daher eher ein Action-Adventure in Autos. Es ist wirklich wesentlich näher dran an Nathan Drakes Geschichten als an irgendeinem Rennspiel. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht, es ist nicht nah dran im Sinne von Abwechslung oder neuen Ideen oder gut choreografierter Action. Es ist aber in dem, was es sein möchte, näher dran. Und da ist wahrscheinlich schon der erste Fehler passiert, den die Entwickler machen konnten. Sie haben das nicht klar kommuniziert. Es gab im Vorfeld fast keine Infos, außer ein, zwei Trailer, die dann auch nicht besonders gut aussahen und wo schon alle gesagt haben, oh mein Gott, sieht das schlimm aus. Nun, was ist denn daraus jetzt geworden? Sieht es denn so schlimm aus? Jein, da muss ich das Spiel ein kleines bisschen in Schutz nehmen. Es gibt Teile des Spiels, die sehen echt nicht so schlimm aus. Wenn ihr irgendwo auf Facebook unter den offiziellen Werbeanzeichen zu The Fast and the Furious Crosswords lest, die PlayStation 2 hat angerufen und möchte ihre Grafik zurück, dann ist das definitiv übertrieben. Ich persönlich glaube nicht, dass das auf der Xbox 360 so gelaufen wäre. Allerdings glaube ich auch nicht, dass es nicht hätte besser werden können. Es gibt eben einzelne Elemente, die sehen halbwegs zeitgemäß aus. Und dann gibt es einzelne Elemente, zum Beispiel Explosionen bei der Fahrt durch eine Mine, ohne euch jetzt wegspoilern zu wollen. Die sehen dann tatsächlich aus, als wolle die PlayStation 2 ihre Grafik zurück. Aber es sind nur diese einzelnen Elemente. Viel schlimmer ist, also noch viel schlimmer als die Optik, ist eigentlich das Fehlen diverser Komfortoptionen. Und ich meine damit nicht den Tacho. Ich meine, welches Spiel, in dem man schnell mit Autos fährt, möchte denn schon ein Tacho, um zu zeigen, wie schnell man fährt? Ganz sicher will das will kein Spieler haben, nein. Nein, ich meine tatsächlich ganz simple Komfortfunktionen wie eine abänderbare Steuerung. Ich meine Komfortfunktionen wie eine Kameraperspektive, die sich ändern lässt. Denn im Spiel gibt es nur das, was in den meisten Spielen mit Auswahl die nähere Verfolgerkamera ist. Und die nähere Verfolgerkamera ist so ziemlich die schlimmste Kamera meiner persönlichen Meinung nach. Ich hätte gerne eine weitere Verfolgerkamera gehabt und selbst, obwohl ich kein Cockpitfahrer bin, die Cockpitkamera wäre mir verdammt nochmal lieber gewesen. Und ja, die Tastenbelegung. Ich sollte dazu mal kurz ausholen, aufs Gameplay eingehen. Ihr fahrt ja keine Rennen, also müsst ihr irgendwas anderes machen. Also macht ihr das, was in The Fast and the Furious Film eben passiert. Total übertriebene Action, verrückte Verfolgungsjagden. Ihr verfolgt zum Beispiel, und das ist kein Spoiler, weil es quasi am Anfang des Spiels ist, eine Art Panzer. Und dabei müsst ihr teilweise zielen. Ja, ihr müsst euer Auto steuern. Mit dem rechten Trigger. RT. Gleichzeitig müsst ihr mit dem rechten Stick die Kamera bewegen. Und nochmal gleichzeitig müsst ihr dann auf X, das, womit ihr gerade arbeitet, sei es eine Harpune, sei es eine Rakete, sei es irgendwas anderes, ihr müsst das dann mit X noch auslösen auf dem Xbox-Controller. Das ist, nun ja, nicht sehr angenehm und das abzuändern, das wäre toll gewesen. Aber das ist leider nicht möglich. Es gibt keine Steuerungsoption. Und da möchte man schon manchmal einfach das Spiel deinstallieren. Habe ich aber natürlich gemacht, weil ich es mir für euch angucken wollte. Und was ist dabei noch weiter zum Vorschein gekommen? Die Story. Also knapp über 4 Stunden für 70 Euro. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und ich sag's euch ganz ehrlich, hätte ich das Spiel nicht günstiger ergattert, dann hätte ich es im Leben nicht gekauft. So habe ich es gekauft, weil ich mir gedacht habe, ja, komm, für den Podcast, für ein Review. Und für viel, viel günstiger ist es auch vollkommen okay. Sagen wir mal, tatsächlich sind so um die 30 Euro meine Schmerzgrenze. Schmerzgrenze im Sinne von, da verspüre ich schon Schmerzen. Wenn das Ding mal im Angebot ist, so 20 Euro. Und das dürfte nicht ganz so lange gehen, meiner Meinung nach. Dann könnt ihr zuschlagen, dann habt ihr 4 Stunden billige Popcorn-Unterhaltung und dann habt ihr genau das. Aber genau das, was meiner Meinung nach die Fast and the Furious Filme auch als Story bieten. Also über eine schlechte Kampagne In diesem Sinne braucht man sich nicht beschweren, denn die Kampagne ist meiner Ansicht nach, was die Story und dergleichen angeht und die Dinge, die da passieren, nur so schlecht wie die Fast and the Furious Filme. Es gibt zum Beispiel diese Meme gewordene endlose Landebahn in den Fast and the Furious Filmen und tatsächlich kommt sowas auch in diesem Spiel vor und es ist auch endlos und ihr müsst halt eine gewisse Stage schaffen. Ich versuche das jetzt absichtlich allgemein zu halten, um euch nicht zu spoilern. Und dann erst ändert sich die in Anführungszeichen Landebahn. Nein, es ist keine Landebahn. Ich lasse euch gerne im Unklaren. Dann ändert sich die ein bisschen und dann müsst ihr diese Stage schaffen. Und das könnt ihr auch endlos entlang fahren, bis ihr eure aktuelle Aufgabe erfüllt habt. Und ja, so kommen schon einige hundert Kilometer auf dieser in Anführungszeichen Landebahn zusammen. Und ist das schlechtes Game Design? Ich würde in jedem anderen Fall sagen, ja. Aber in diesem speziellen Fall bildet es halt wirklich die eher schlechten Filme ab. Und dann braucht sich auch wirklich niemand so darüber beschweren, wie es an manchen Stellen zu lesen ist. Ist die Story gut? Normalerweise würde ich sagen, nein. Aber die ist so, ja, etwas passiert. Ihr wollt Rache, ihr seid plötzlich mit in einem Ermittlerteam. Ihr zerlegt dabei konsequenzenlos alles, was unterwegs ist. Ihr rammt in irgendwelche Autos. Ihr werdet, obwohl ihr die Guten seid, dann doch wieder von der Polizei verfolgt. Und ihr könnt das auch nicht irgendwie abschalten. Und am Ende gibt es einen großen Showdown, der total übertrieben ist. Und das sind genau die Filme. Also auch hier muss ich sagen, das, was es sein will, macht es in diesem Sinne wieder richtig gut. Aber es gibt auch mehr als genug Dinge, die es eben nicht so gut macht. Die Steuerung habe ich schon angesprochen. Dann überhaupt die komplette Fahrzeugphysik. Die Fahrzeugphysik ist wirklich nicht gut. Die ist eine Katastrophe. Die Darstellung vieler Dinge. Sagen wir, ihr fahrt auf eine Rampe zu und auf jeder Rampe, über die ihr ein bisschen höher springen könnt, könnt ihr eine extra Sprungkamera auslösen. Und diese Rampen sind herausgestellt mit einem kleinen Fotoapparatsymbol, das so neongelb einfach in der Landschaft sitzt. Wenn ihr irgendwelche, massiveren Dinge durchbrechen könnt, es aber nicht müsst, dann ist das dargestellt durch ein kleines Zahnradsymbol und auch diese stehen einfach dann überall in der Landschaft rum und das hätte man alles ein bisschen, easy machen können. Und dann gibt es auf einem der beiden Rennen eine Kurve, die hat mich so richtig aufgeregt und die steht für ein anderes Problem. Das Ding wirkt optisch, als wolle es Open World sein, es ist aber nicht Open World. Es gibt kleinere offene Areale, es ist aber nicht ansatzweise Open World und es ist wirklich sehr schwer bis unmöglich herauszufinden, so rein optisch, wo man jetzt durchfahren kann und wo es einfach besonders harter Beton ist. Und das gilt teilweise schon für Poller. Es gibt eine Stelle auf einer Rennstrecke, da kann man die Kurve ein bisschen enger nehmen, indem man ein paar Poller umfährt. Wenn man aber zu früh die Kurve enger nimmt, nur einen Ticken zu früh, dann fährt man auch nur gegen Poller, aber diese sind gleichzeitig eine unsichtbare Wand. Und das ist echt scheiße. Und das gilt für das komplette, restlos komplette Weltdesign. So Design im spielerischen Sinne. Ebenso, es ist teilweise nicht nachzuvollziehen, warum ich leicht gegen eine Wand schrabbe und bei meinem Auto, das ohnehin fast unkaputtbar wirkt, obwohl das Schadensmodell rein optisch hübscher ist als in vielen anderen Spielen, muss ich jetzt mal sagen. Warum dieses Auto dann direkt einen riesen Teil des Lebensbalkens einbüßt, der unten im HUD eingeblendet ist, und wenn ich mit gezündeter Nitro-Einspritzung volle Kanne auf ein Auto im Gegenverkehr rase, mich in der Luft 400 Mal überschlage und dann nach 2, 3, 400 Metern Flugzeug lande, dann ist bei meinem Auto eigentlich noch größtenteils alles in Ordnung. Solche Dinge muss man mir wirklich mal physikalisch nachvollziehbar erklären. Bitte, liebes Programmiererteam, bitte. Ich bin da, schickt mir eine E-Mail. Wie sind denn die knapp über 4 Stunden Spielzeit eigentlich gefüllt? Nun, es gibt ganz, ganz viel Story. Schlechte Story, aber eben annehmbare Fast and the Furious Story. Zwischen diesen Stories wird man immer wieder als Spieler aktiv. Und da gibt es eigentlich grundsätzlich immer die gleichen Arten von Aufgaben. Ramme andere Fahrzeuge von der Straße. Das macht übrigens nicht einfach, indem ihr links und rechts lenkt. Nein, ihr habt neben dem Gas und der Bremse auf RT und LT auch zusätzlich RB und LB. Und da kann euer Auto ganz wirr nach links und rechts schlenkern. Das rutscht dann plötzlich auf allen 4 Reifen nach rechts oder links, wenn ihr die entsprechende Taste drückt. Und das ist auch schon wieder. Also, das ist dann wirklich schlechtes Game Design. Wieso kann mein Auto sowas? Und warum hinterlässt es dabei teilweise sogar mit allen 4 Rädern Spuren auf der Straße? Boah, ich weiß ja nicht. Nun, das nutzt ihr also, um Gegner loszuwerden, deren Lebensbalken natürlich in aller Regel erheblich schneller sinkt als eurer dabei sinkt, sonst würde dieses Gameplay ja keinen Sinn ergeben. Und ansonsten habt ihr von Zeit zu Zeit verschiedene Gadgets an euren Autos angebracht und damit zielt ihr und schießt auf Dinge. Das können eine Harpune sein, Raketen, ihr könnt ein Auto hacken und dergleichen. Und im Prinzip ist es auch immer eine sehr ähnliche, nur leicht abgewandelte Mechanik von Zielen und Schießen. Vielleicht noch mit einem Ticken Quicktime-Event mit dabei. Und zwischendrin fahrt ihr. Zweimal fahrt ihr ein Rennen, das eine schreckliche Gummiband-KI hat, die nicht besonders klug, fair und gut ist, aber da das kein Rennspiel sein will, verzeih ich dem Spiel das sogar. Und ansonsten fahrt ihr gerne auch einfach mal nur von A nach B. Ihr müsst jetzt hier hinfahren, ihr müsst dahin fahren, ihr müsst dies angucken, ihr müsst jenes angucken. Da ist es schon fast ein Highlight, dass ihr einmal so eine typische GTA, verfolg jemanden, lass dich nicht entdecken, Mission habt, denn da müsst ihr wenigstens beim von A nach B fahren noch mehr tun als euren Figuren beim Unterhalten zuzuhören bzw. zu lesen. Ansonsten, ja, es gibt halt echt viele Dinge, die ohnehin knappen 4,5 Stunden noch künstlich aufblasen. Das ist, boah. Warum muss ich mit gefühlt Schrittgeschwindigkeit zu einem gewissen Punkt fahren? Warum muss ich das tun, wenn ohnehin nur 4 Stunden, 15 Minuten Spielzeit vorhanden sind? Das ist mir auch nur schwierig zu vermitteln. Und ich habe schon angesprochen, kurz in einem Nebensatz, ihr müsst lesen, wie sich eure Figuren unterhalten, es sei denn, euer Englisch ist okay. Und okay reicht wirklich vollkommen. Also mal ganz im Ernst. Mein Englisch ist ein bisschen besser, darum ist es ein bisschen schwierig für mich einzuschätzen, aber ich würde sagen, jedes Hauptschulenglisch reicht vollkommen. Wenn ihr ein bisschen aufgepasst habt in der Schule und daher nicht schon eine 5 habt. Denn, wie gesagt, die Gespräche sind nicht so anspruchsvoll und da müsst ihr wenigstens nicht die ganze Zeit mitlesen, weil das wird dann doch anstrengend. Versucht doch mal Auto zu fahren und nebenher ein Buch zu lesen. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass diese Übersetzungen definitiv irgendwie auf irgendeine Art und Weise maschinenübersetzt sind. Denn the keys for the cars, Die Schlüssel für die Autos wurden beispielsweise, da ist es mir extrem aufgefallen, als die Nelken für das Auto für die Autos übersetzt im Text. Und ich habe an der Stelle so mitgelesen, so vorweggelesen und bin plötzlich über das Wort Nelken gestolpert und habe mich direkt in meinem Lesefluss überschlagen und bin absolut nicht drauf gekommen, was zur Hölle die jetzt mit Nelken wollen, bis dann der gesprochene Text auch endlich soweit war und mich aufgeklärt hat, dass die die Autoschlüssel holen wollen. Ja, es ist Universal Studios ganz fett eingeblendet, wenn man das Spiel öffnet. Das Spiel ist von Slightly Mad Studios. Die gehören zu Codemasters und das ist dem alles nicht würdig. Also, da würde ich mich viel mehr schämen als über den Rest. Und wenn ich so drüber nachdenke, die Fahrzeugphysik in einem Spiel, das mit Codemasters in Verbindung steht, diese Fahrzeugphysik, das hätten die nicht so releasen dürfen. Wirklich nicht. Ich habe mich dennoch insgesamt von Fasten zu Furious Crossroads tatsächlich teilweise ernährt und da halten gefühlt. Es ist halt so billiges Popcorn-Kino. Es ist jetzt auch kein Film, den ich im Kino gucken würde. Da warte ich immer, bis sie auf Sky laufen. Dementsprechend, ja, es ist ganz okay, sobald dann mal für 20 € im Sale ist. Wenn ihr dann Fan des Franchises seid, dann schlagt zu, zahlt aber auf gar keinen Fall 69,99 € in den digitalen Stores. Tut es nicht. Ich möchte es betonen. Ich möchte betonen, dass das meine bisher deutlichste Empfehlung ist, etwas nicht zum Standardpreis zu kaufen, denn der ist für das Gebotene eine Unverschämtheit. Jetzt habe ich ganz viel über den Singleplayer-Modus geredet und auch schon ein kleines Fazit gebracht. 20 € okay, aufgerufener Preis auf gar keinen Fall. Was ist denn eigentlich mit dem Multiplayer-Modus? Nun, da kann ich euch nur vom Hören sagen, so ein bisschen was erzählen, denn ich wollte ihn testen, aber das Spiel ist jetzt leider schon so tot, dass ich habe Zeit für den Test gehabt in absoluten Randzeiten, ganz früh morgens, die Zeiten, wo zumindest in Europa auch in großen Spielen die Server teilweise langsam leer werden. Und da habe ich schon kein Spiel mehr gefunden und das in einem offenbar weltweiten Matchmaking. Ich kann also fast froh sein, dass ich kein Spiel gefunden habe. Der Ping wäre wahrscheinlich grandios schrecklich gewesen, aber da waren definitiv Amis in der Lobby. Man braucht drei Dreierteams, also 9 Leute, und die hat das Spiel nicht mehr zusammengebracht weltweit. Und es ist ja nicht überall 6 Uhr morgens. Zumindest bei den Amis hätte jemand Zeit haben können, der ein bisschen länger wach ist. Ich meine ja nur. Tatsächlich ist aber relativ klar ersichtlich, um was es geht. Es sind drei Teams, es sind die Helden, es sind die Schurken und es sind die Polizisten. Und die Polizisten müssen einfach jeden verhaften. Die Helden und die Schurken müssen ihr Team jeweils in eine sichere Zone bringen und dort verteidigen. Punkt. Dabei kriegt man die gleichen Werkzeuge an die Hand. Das entscheidet sich anhand der Autowahl. Die haben verschiedene Attribute, die man auch, naja, im Singleplayer schon kennengelernt hat, also Harpune, Raketen und dergleichen und solche Spikes an den Rädern, um die Räder des anderen aufzuschlitzen oder am besten gleich die ganze Karosserie. Und dafür gibt es, ja, schwer zu sagen, das gibt die Lokalitäten der Kampagne, da ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen, wie es aufgeteilt ist. Ich gehe mal davon aus, es gibt 3 bis 5 verschiedene Gebiete. Das Ding kann dann gehen von Barcelona über Marokko, dann noch 2 Orte in den USA und vielleicht noch ein extra dediziertes Hafengebiet. Irgendwo auf dieser Welt.
Wie gesagt, ich konnte es nicht selbst testen, aber meine Erfahrungen aus der Kampagne und wie die Dinge da funktioniert haben und mein gesunder Menschenverstand, wenn das Matchmaking weltweit ist und es eher wenige Spieler gibt, die reichen doch durchaus aus, um mir zu sagen, dass dieses Spiel wäre es denn zustande gekommen mit zwei Leuten mehr, die sich halt eine halbe Stunde einfach nicht haben finden lassen, dann sind alle wieder gegangen. Immer wieder. Es wäre eine Katastrophe geworden, alleine durch die Pings. Da müssen wir uns gar nichts vormachen. Ansonsten fände ich die Grundidee eigentlich ganz okay. Die Grundidee von dem kompletten Spiel fände ich aber auch ganz okay. Es wurden nur zu viele Fehler gemacht, es wurde zu wenig gepolished, es wurde zu wenig gut entwickelt und es wurde zu wenig kommuniziert. Von allem einfach viel zu wenig. Und ich gehe mal davon aus, dass der Multiplayer dann entsprechend ebenso wäre. Ich habe euch versprochen, das, was ich weiß, sage ich auch noch zur PC-Version, einfach der Vollständigkeit halber. Nun, es gibt zum Beispiel keine freie Tastenbelegung. Sowas ist auf dem PC ein noch größeres Verbrechen als auf der Konsole. Und selbst auf dem PC könnt ihr euch die Tastenbelegung nicht ändern. Ihr habt zwar die Wahl, mit Gamepad oder Tastatur zu spielen, aber selbst wenn ihr mit der Tastatur spielt, kriegt ihr immer noch die Presets vom Gamepad auf dem Bildschirm angezeigt. Also beispielsweise mit dem Xbox-Controller X drücken zum zu schießen, dabei habt ihr es auf der Tastatur, weiß der Teufel wo liegen. Und ja, das ist halt nicht schön. Auch sonst sind die Grafikeinstellungen am PC, glaube ich, eher zu vernachlässigen, weil es die einfach nicht gibt im Großen und Ganzen. Und ja, beenden wir dieses Review einfach. Ich denke, dass es auf dem PC gemessen am Preis tatsächlich, wenn eine große Zeitschrift getitelt hat, das schlechteste Spiel des Jahres ist, aber eben nur gemessen am Preis. Auf der Konsole glaube ich als Leidtragende unter vielen anderen Spielen nicht mal, dass es das schlechteste Spiel des Jahres ist, auch nicht gemessen am Preis, aber gerade in der Preis-Leistung ist es halt trotzdem absolut unterirdisch. Bevor ich mich hier wiederhole, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, ihr fandet es trotzdem interessant und irgendwie hoffe ich, zumindest für die Fast and Furious Fans unter euch, die nicht alles hochgradig modern haben müssen, dass ihr dem Spiel denn dennoch irgendwann im Sale für 20 Euro, die es dann auch wert ist, eine Chance gebt, weil für euch hat es bestimmt einen gewissen Unterhaltungswert und wenn nicht, dann seid ihr ja auch ganz schnell durch. In diesem Sinne, bye bye, tada und bis zum nächsten Mal.